Deutschland und Frankreich verbindet mehr als nur die Rheingrenze. Die beiden Länder haben eine lange historische Verbundenheit, die mit vielen Kriegen und Hindernissen versehen war. Mittlerweile können wir auf über 70 Jahre Friedenszeit zurückblicken und eine immer besser ausgeprägte Kooperation und Interaktion. Diese Freundschaft, die in Freiburg aufgrund der geografischen Lage besonders gut zu beobachten ist, griff die PH Freiburg auf und organisierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe Digital Publishing einen kulturellen wie wissenschaftlichen deutsch-französischen Abend unter dem Motto Lehrerbildung im Zeitalter der Digitalisierung. Welche Konsequenzen die verlangsamte Digitalisierung im Schulalltag mit sich zieht und welche Möglichkeiten und Grenzen das moderne Zeitalter der Technologie bietet, wurde am Ende des Abends in einer Podiumsdiskussion ausdiskutiert. Monika Löffler hat sich vorab mit dem Veranstalter Professor Dr. Oliver Menz getroffen, Dekan der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, um euch einen Einblick in den Abend zu verschaffen.
Die PH Freiburg nimmt an einer Veranstaltungsreihe namens Digital Publishing teil. Herr Menz, Sie organisieren die Veranstaltung an der PH Freiburg. Sie findet am 23. November zum Thema Lehrerbildung im Zeitalter der Digitalisierung statt. Was hat Sie denn dazu bewogen, diese Veranstaltungsreihe überhaupt möglich zu machen hier an der PH Freiburg?
Zweierlei Aspekte. Das eine war die Ausschreibung der Deutsch-Französischen Hochschule in Kooperation mit dem Institut Français Deutschland, die aus Anlass des Gastlandes Frankreich bei der Frankfurter Buchmesse stattfand und die eben darauf hinwies, Digital Publishing ist ein wichtiges Kriterium heute, vor allen Dingen, wenn man eben die Buchdruckdimension immer sich anschaut. Und die Intention der beiden Unterstützungsinstitutionen war eigentlich eine andere. Die wollten eigentlich den Buchdruck und dessen digitale Vision im Prinzip im Vordergrund sehen. Und ich habe damals gedacht, nein, aber Lehrerbildung kann man da nicht einfach separat davon sehen, sondern Lehrerbildung ist auch direkt davon betroffen und habe dann einfach den Antrag gestellt und gesagt, also ich möchte da gerne mit Bestandteil dieser Reihe sein und wir sind jetzt einer von 7, glaube ich, Veranstaltungsorten, in denen eben tatsächlich in dieser Veranstaltungsreihe was stattfindet.
Also tatsächlich ein Exot in dieser Veranstaltungsreihe da in Bezug auf Lehrerbildung und nicht in Bezug auf Buchdruck und Digital Publishing?
Ja, absoluter Exot und das freut mich auch, dass die Institutionen das auch so gesehen haben, dass es wichtig ist, auch diesen Bereich zu berücksichtigen. Und wir wollen eben jetzt dann schauen, inwiefern im Zeitalter der Digitalisierung Lehrerbildung eine besondere Stelle hat, ob wir uns einfach auf gewisse Züge mit einsetzen müssen oder ob wir sagen müssen, nö, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Also das sind ja sehr unterschiedliche Facetten, die man da berücksichtigen kann. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir diese Teilnehmer an der Podiumsdiskussion gewinnen konnten, die gesagt haben, ja, das ist uns auch wichtig und wir wollen dazu beitragen, dass wir da ein wenig Licht ins Dunkle bringen können.
Wer wird denn da auf dem Podium überhaupt sitzen und mitdiskutieren?
Das Ganze wird moderiert von Christoph Thyssen von der Technischen Universität Kaiserslautern. Er ist dort in der Lehrerbildung zentral tätig, ist eigentlich Biologe von seiner Ausbildung und damit Naturwissenschaftler und ist aber dort eben zuständig in Kaiserslautern für alles, was Lehrerbildung angeht und eben auch befasst mit Fragen der Digitalisierung. Deswegen erschien er mir auch als idealer Moderator. Dazu haben wir eingeladen Idlas Körner-Wellershaus vom Klett-Verlag in Leipzig. Er ist in Leipzig und im gesamten Klett-Verlag zuständig für Europäisierung, für Digitalisierung und wird also die Sicht des Verlagswesens mit einbringen. Dann wird dabei sein Mareike König vom Deutschen Historischen Institut in Paris, die dort für Digitalisierung von Archiven zuständig ist und damit im Prinzip die Sichtweise Arbeit mit digitalisierten Quellen einbringen wird. Wir haben mit Esa Christine Hartmann von der Universität Straßburg eine Literaturwissenschaftlerin, die sich eigentlich mit sehr alter Literatur beschäftigt in ihrer Vita und damit also eine völlig neue Facette für sich selbst auch entdeckt, die aber sagt, aber eigentlich kommen wir nicht drum herum. Und sie ist in Straßburg zuständig für die Lehrerbildung im Bereich der Grund- und Sekundarstufen und hat also dann diesen Blick. Dann haben wir dabei Gregor Falk von unserer Hochschule, der auch wieder eine naturwissenschaftliche Perspektive reinbringen wird in die Debatte und der auch in einer Arbeitsgruppe im Ministerium sitzt, die sich genau mit der Frage Digitalisierung und Lehrerbildung beschäftigt, also auch hautnah Elemente mitbringen kann. Und dann haben wir noch dabei mit Gabriel Michel einen Kollegen vom ISFATES in Metz. Das ist eine Institution, die sehr stark mit Informatikern und mit Ingenieuren eigentlich arbeitet, aber der dort auch für die Lehrerbildung in Kooperation mit der Universität Saarbrücken zuständig ist und der aus seiner auch naturwissenschaftlich geprägten Perspektive eine Dimension einbringen möchte. Und ich glaube, damit habe ich auch alle genannt, die da sein werden.
Also eine bunte Mischung, ja gut, das darf ja auch eine Überraschung an diesem Abend geben. Genau. Eine bunte Mischung aus französischen, deutschen Gästen. Es gibt einen deutsch-französischen Abend schlussendlich sowieso. Wird die Veranstaltung denn auf Deutsch oder auf Französisch stattfinden? Ist für die Besucherinnen, die sich interessieren, vielleicht ganz interessant.
Genau, also ich habe lang geschwankt. Ursprünglich hat mir ein Format vorgeschwebt, eine deutsch-französische Podiumsdiskussion. Da wir aber nicht die Mittel für ein simultanes Übersetzungsprogramm haben, habe ich mich schließlich entschieden, das doch auf Deutsch zu machen. Und die französischen Kolleginnen und Kollegen sind auch des Deutschen so weit mächtig, dass sie diskutieren und argumentieren können jeweils. Von daher wird dieser Teil rein auf Deutsch sein. Allerdings haben wir ein Rahmenprogramm, das das Ganze auch einführen wird, wo eben die französische Komponente viel stärker im Vordergrund stehen wird. Einerseits mit der Gruppe Zweierpasch, die ja deutsch-französischen Hip-Hop macht, also uns da einführen wird gesanglich in diese Dimension des deutsch-französischen. Wir haben eine Schülerin des deutsch-französischen Gymnasiums, Charlotte Reuter, die dieses Jahr einen Preis bekommen hat mit ihrem Science Slam. Sie wird zum Thema Physiker einen deutsch-französischen Slam präsentieren. Und wir haben mit Magali Hack, eine recht junge Autorin, die ihren Erstlingsroman dieses Jahr veröffentlicht hat, eine Überlegung zu den Folgen von L'étranger von Camus, wo sie also sich mit ihren Schülerinnen und Schülern am DFG sehr lange ausgetauscht hat. Und das Ergebnis dieses extrem langen Austauschs über mehrere Jahre hat sie es dieses Jahr veröffentlichen können bei einem renommierten französischen Verlag und mit Marengo Marengo, also aus ihrem Buch, lesen wird. Also wir haben da eine sehr französisch orientierte Dimension auch dabei. Und das finde ich auch sehr schön, dass wir damit so einen Kontrapunkt setzen mit der Lesung auf Französisch zu einem Podiumsdiskussionsteil auf Deutsch. Das Ganze wird abgeschlossen mit einem schönen Empfang, wo wir dann einfach noch zwanglos dann auch zusammensitzen oder stehen können und weiter diskutieren können über die verschiedenen Facetten des Abends.
Herr Menz, stellen Sie sich vor, wir sind schon nach der Veranstaltung. Was erhoffen Sie sich, dass durch diese Veranstaltung passiert?
Einerseits Impulse in unsere eigene Hochschule, was Fragen der Digitalisierung angeht. Wir sind, glaube ich, in den Kinderschuhen, was es angeht, die Dimensionen überhaupt verstehen zu können, die da drin stecken. Also ich hoffe mir in der Tat, dass wir hier in die Diskussion eintreten und uns überlegen, wo können wir davon profitieren? Wo sollten wir vielleicht auch sagen, also wir müssen nicht alles mitmachen, was an Modernität im Raume steht. Aber auch, dass wir nach außen tragen, wofür wir stehen als pädagogische Hochschule, nämlich in der Tat Lehrerbildung innovativ, kreativ und modern nach vorne zu bringen.
Vielen Dank, Herr Menz, für diesen Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Um erstmal herauszufinden, was denn genau die wissenschaftliche Seite der Digitalisierung beinhaltet, hören wir Frau König vom Deutschen Historischen Institut in Paris.
Ja, Digitalisierung in der Wissenschaft ist, glaube ich, wie bei allen anderen auch, durchgängig überall da und sie wird auch nicht mehr weggehen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich das mal schon mal ins Gedächtnis ruft. Es fängt damit an, dass wir morgens unseren Rechner einschalten, unsere E-Mails abrufen und die Recherche findet online statt. Alles ist letzten Endes digitalisiert und es gibt gar nicht mehr so sehr diese starke Unterscheidung zwischen einem analogen Arbeiten, einem digitalen Arbeiten, wie man es früher hatte. Das zeigt sich auch schon in den Wortwahlen, wie zum Beispiel Cyberspace, wie man es früher sagte in den 2000er Jahren. Heute in der Kultur der Digitalität geht man viel eher davon aus, dass sich die Dinge ineinander überspielen und ineinander greifen. In der Wissenschaft, um es jetzt ganz konkret zu machen, was machen wir mit den Texten? Denn dieses Einschalten des Computers und E-Mail-Schreiben oder Word, oder wie wir es auch alle kennen, ist natürlich nur eine ganz untere Ebene von Nutzen, von Digitalität. Texte kann man untersuchen mit Stilometrie-Methoden, beispielsweise mit Text-Mining-Methoden. Das ist vor allem interessant bei Big-Data-Anwendungen, die Sie aber auch bei Facebook und anderen bei Online-Quellen anwenden können. Wir machen Visualisierungen, wir machen Netzwerkanalysen. Das sind also einige Methoden, die in dem Bereich vorkommen. Oftmals wird Digital Humanities gleichgesetzt oder man hat das Bild davon, da geht es um Digitalisierung von Quellen, das digitale Online zur Verfügung stellen von Texten, von Manuskripten. Das ist aber nur der erste Schritt. Also die Frage ist danach, wie kann man das danach untersuchen, statistische Methoden, aber eben auch qualitative Methoden.
Wie die Digitalisierung an einem konkreten Beispiel in der Lehrerbildung aussehen kann, erklärt Frau Hartmann, Dozentin für Germanistik in Colmar, tätig in der Manuskript- und Quellenforschung.
Und zwar gibt es dort drei Etappen. Das erste ist die Quellenuntersuchung. Das heißt, wir sind heutzutage von einer Masse von Informationen überschwemmt und die traditionellen Quellen, das heißt Bücher in Bibliotheken oder Archive werden jetzt weniger genutzt als die Informationen, die wir auf Internet finden, zum Beispiel auf Wikipedia und so weiter. Um diese Quellen zu bearbeiten, auswerten zu können, brauchen wir natürlich eine gewisse Kompetenz, und zwar die kritische Infragestellung, die Hinterfragung der Legitimität der Quellen. Das ist also die erste Sache, die wir versuchen, den Lehrern zu vermitteln. Das heißt, Forschen im Internet nach geeigneten Quellen. Also das Forschen, das Quellensuchen. Der zweite Schritt, der unbedingt notwendig ist, weil es der Lehrplan verlangt, ist ein kommunikativer Schritt. Und zwar ist es die Redaktion von gewissen Texten. Sie können literaturwissenschaftlich sein, sie können aber auch andere Fächer ansprechen. Und zwar ist diese Redaktion jetzt nicht wie früher eine individuelle Angelegenheit, sondern es muss kollaborativ, das heißt, es muss in der Zusammenarbeit, in der Gruppenarbeit stattfinden. Also das heißt, das gemeinsame Erstellen von Texten. Und der dritte Schritt, und das ist, glaube ich, hier essentiell, ist die digitale Publizierung, also die digitale Veröffentlichung dieser Texte. Das heißt, und da ist, glaube ich, der kreative Teil dieses ganzen Arbeitsprozesses angesprochen. Und zwar geht es darum, verschiedene Medien intermedial zu kombinieren, das heißt die ikonische Dimension, also die Bilder, dann natürlich das Schriftliche, das Verfassung des Textes und aber auch kurze Filme oder auch auditive, also hörbare Dokumente, dass man die alle intermedial zusammenstellt und dass man sie dann auf Internet veröffentlicht. Und gerade dieser letzte Schritt ist in der Lehrerbildung eine recht große Herausforderung, denn die Studenten und auch ich, wir müssen lernen, wie man einen Blog gestaltet oder wie man an kollaborativen Internetprogrammen teilnimmt, an einem Forum teilnimmt oder etwas auf Wikipedia publiziert. Also das ist ein neuer Schritt, den wir alle lernen müssen.
Aber wie ist denn nun der digitale Stand der Lehrerbildung an der PH Freiburg? Dazu noch ein kurzer zusammenfassender Einschub vom Moderator Olivier Menz und anschließend die Stellungnahme von Herrn Falk, Professor für Geografie an der PH Freiburg.
Beeindruckend war das Beispiel, oder was ein zentraler Punkt ist, dass man auf die Technik hofft, dass man die Technik, die digitale Technik bekommt, dass es dann aber ganz oft am Umgang scheitert. Und Herr Falk sagte eben, wir müssen die Lehrer darauf einstellen und sie in die Lage versetzen, das den Schülern auch zu vermitteln, hat die Frau Hartmann auch gesagt. Es wäre also ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen im Sinne einer Situationserhebung, wo findet denn so etwas schon im aktuellen Lehrerausbildungsprogramm statt, also wo haben wir organisatorisch, strukturell, aktiv oder passiv Kontakt mit Digitalisierung, wo setzen wir es selbst ein oder wo setzen wir uns mit Digitalisierung auf der Metaebene auseinander.
Vielleicht wäre es schon fast arrogant, wenn man von universitärer Seite sagte, wir müssen die Lehrer darauf vorbereiten. Ich würde es vielleicht noch etwas niederschwelliger ansetzen und sagen, zunächst müssen wir uns erstmal darauf vorbereiten, die Lehrer darauf vorbereiten zu können. Da sind wir nämlich noch nicht. Also wir sind noch einen Schritt vorher und müssen überhaupt erstmal an den Hochschulen überlegen, wie geht es denn und was machen wir denn. Im Moment laufen Initiativen auch an verschiedenen Hochschulen. Ihre Hochschule ist die einzige, die überhaupt irgendwie ein digitales Projekt im Verbund hat. Ansonsten an vielen anderen Hochschulen gibt es so einzelne Experimente, Versuche, die Fächer, die eher medienaffin Strategien sind. Die setzen fachspezifische Medien ein, die haben vielleicht auch schon ein Whiteboard. Aber wir müssen eigentlich an einen Punkt kommen, wo wir den Medieneinsatz genauso didaktisch, und zwar den jeweils fachspezifischen Medieneinsatz als auch den selbstverständlichen Einsatz des Whiteboards einfach mal trainieren, genauso wie heute der Overhead-Projektor eingesetzt, nach wie vor immer noch eingesetzt wird, dass man einfach, dass das Selbstverständnisse sind. Also dass man muss den Einsatz des Whiteboards nicht großartig trainieren, wenn man ihn sowieso im Seminar einsetzt und einmal in seiner Vorlesung, in seiner Veranstaltung in eine Karte reinmalt, Dinge in einem Bild ankreuzt, die Sachen nächste Woche gespeichert wieder vorholt. Das dauert 1-2 Wochen und dann machen die Studierenden das selbstverständlich auch in den Seminaren. Dann lernen sie das als vertrautes Informationskommunikationsmedium kennen, und wenn sie es dann plötzlich in der Schule nicht mehr haben, dann wird hoffentlich irgendwann mal da auch die Alarmglocke schrillen bei den Schulleitungen und in den Ministerien. Das sickert langsam durch. Und das andere ist eben tatsächlich die fachdidaktische Reflexion, dass man genau überlegt, wie setze ich welches Medium so ein, dass es möglichst Bildung, oder ich will auch noch gar nicht von Bildung sprechen, das ist auch zu weit, dass Wissensvermittlung und Lernprozesse möglichst effektiv und möglichst effizient, also ergebnisorientiert, dann auch kompetenzorientiert eingesetzt werden können. Ich will ein Beispiel, wenn ich darf, noch ein kurzes Beispiel geben. Ich war gestern im Praktikum, habe eine Grundschulklasse besucht, erste Klasse. Und da haben wir uns so drüber unterhalten. Die haben dann Einführung in die Kartenkunde. Und dann haben die DIN A3-Blatt vor sich hingelegt, Bauklötzer da drauf gebaut, mit Stiften um die Bauklötzer drumherum gefahren und sollten dann verstehen, wenn sie die Bauklötzer wegnehmen, aha, hier entsteht jetzt eine Karte. Und dann haben sie selber Karten entworfen, und dann wäre der Schritt gewesen, man legt die unter eine Digitalkamera und vergleicht die. Das ging nicht, weil keine da war. Ist aber eigentlich ein Selbstverständnis, dass man so in so einer Schule arbeitet. Nächste Stunde, Transfer, wir gucken unseren Schulweg an. Whiteboard, Karte des Stadtteils Herdern in den Hintergrund, und die Kinder können dann versuchen, mit einem Stift ihren Schulweg dort einzuzeichnen. Das sind so Selbstverständnisse, wo Dinge visualisiert werden, wo Prozesse optimiert werden, Lernprozesse angestoßen werden. Sowas muss didaktisch vorbereitet werden und trainiert und geschult werden. Und da sind wir noch an den Universitäten trotz besserer Erkenntnis noch wirklich ganz, ganz am Anfang und in den Kinderschulen, und jedes Fach sortiert sich da erstmal ganz in Ruhe. Bildungspakte werden jetzt langsam angestoßen, aber das kommt meines Erachtens, hinkt das der Notwendigkeit und der Digitalisierungsentwicklung deutlich hinterher.
Frau Hartmann, Dozentin für Germanistik an der Hochschule Colmar, gibt einen Einblick, wie die mannigfachen Möglichkeiten der digitalen Medien im Unterricht integriert werden können.
In meiner Ausbildung gibt es zwei Schwerpunkte. Zuerst der linguistische Aspekt, das heißt, es ist ein deutsch-französischer Studiengang, das heißt, der Sprachtransfer ist sehr wichtig, und jetzt fragt man sich natürlich, ob die digitalen Medien etwas zum Spracherwerb beitragen können oder auch zum Erleben der Sprache und zum Sprachtransfer. Der andere Schwerpunkt ist der ästhetische Schwerpunkt, das heißt, gerade in Geisteswissenschaften geht es ja um Kreativität. Und da fragt man sich natürlich, inwiefern die digitalen Medien etwas zu der Kreativität der Lehrer und der Schüler beitragen können. Also gerade dieser intermediale Bereich, also das Ikonische mit dem Textuellen und mit dem Auditiven zu verbinden, da fragt man sich, ob die Medien besser sind als die traditionellen Medien und ob sie etwas der Kreativität beitragen können. Ich selber habe folgende Erfahrung gemacht. Es ist nicht immer so vielversprechend, wie man es gerne hätte. Ich denke, dass gerade die digitalen Medien eingeführt worden sind, um bestimmte Sachen zu beheben, dank der Technologie bestimmte Schwierigkeiten zu beseitigen. aber das ist nicht so leicht. Zum Beispiel, gerade auch in den offiziellen Programmen, Lernprogrammen, im Lehrplan in Frankreich wird gesagt, dass durch die digitalen Medien gerade die Ungleichheit der Schüler etwas, behoben werden kann und dass der Zugang, der demokratische, der gleichberechtigte Zugang aller Schüler zu den digitalen Medien, dass es dazu beiträgt, gerade eine Inklusion zu fördern. Das ist das eine. Also das wäre sozusagen die Sache, die wir noch verifizieren müssen. Und das andere ist, dass da durch den Einsatz der digitalen Medien eine größere Differenzierung und eine größere Individualisierung des Lernens erschaffen werden kann. Das heißt, der Lehrer ist nicht mehr Lehrer, sondern er ist Lernbegleiter. Denn wir vermitteln ja gar kein Wissen mehr, sondern wir begleiten die Schüler oder auch die Studenten in ihrer eigenen Aneignung, in ihrer autonomen Aneignung von Wissen, von Wissenschaft. Also erstens wird natürlich der Status des Lehrers damit verändert. Und jetzt ganz konkret, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich bin also sozusagen auch als Dozentin nur noch Lernbegleiterin. Das heißt, oftmals sind es die Studenten, die schon besser wissen als ich, wie man bloggt oder wie man kollaborativ auf Wikipedia publiziert oder wie man Snapchat macht oder so die ganzen Sachen, da bin ich schon fast zu alt dazu. Also ich kann eher nur begleiten und ich kann, wie gesagt, mit Ihnen zusammen, mit den Studenten zusammen, den linguistischen und den ästhetischen Aspekt analysieren und fördern. Das ist meine Aufgabe. Also es ist eine große Herausforderung, aber es macht auch viel Spaß. Andererseits möchte ich auch erwähnen, dass gerade die Unmittelbarkeit, die man im Unterricht erlebt, dieses Code-Switching, ja, wie wir zum Beispiel auch bei Zweiertasch erlebt haben, dieses Hin- und Herhopsen von einer Sprache zur anderen, dieses Spontane, dieses Performance-artige, wie man es oftmals in der lebendigen Didaktik erlebt, nicht wahr? Dass es im Grunde genommen alles, ja, dass es auch viel Inszenierung gibt im Unterricht, in der Vorlesung ebenfalls, dass das durch das Digitale, das wie so eine Interface, also so eine technische, ja, wie soll ich sagen, Mittlung, also ja, zwischen der menschlichen Kommunikation aufgestellt wird, zum Beispiel wenn ich Vorlesungen auf Moodle halten muss, also das ist so eine pädagogische Plattform, spreche ich natürlich nicht genauso, wie wenn ich jetzt mit Ihnen jetzt mache hier im Saal oder mit meinen Studenten. Das heißt also, dass diese Technologie auch gerade im linguistischen und im ästhetischen Bereich auch etwas zerstören kann. Das sage ich jetzt mal ganz kritisch und vielleicht auch etwas konservativ, aber wir verlieren viel Zeit, gerade wenn wir viele verschiedene Quellen auswerten müssen und hinterfragen müssen nach der Legitimität, nach der Zuverlässigkeit. Wir verlieren auch sehr viel Zeit beim Zuschneiden der verschiedenen Quellen, wenn sie auditiv sind oder textuell oder bildlich. Und wir verlieren sehr viel Zeit bei den Autorenrechten. Also dieser ganze legale, also der gesetzliche Hintergrund, darf ich das Bild jetzt publizieren oder ich habe jetzt meine Kommilitonin aufgenommen, darf ich das im Internet stellen oder möchte sie das, nicht wahr? Oder, oh, ich habe mich jetzt aufgenommen, aber ich bin Deutsche, ich spreche mit einem deutschen Akzent, wenn ich Französisch spreche, also diese ganze Angst plötzlich auf Internet sich exhibitionieren zu müssen, also das ist gerade im Fremdsprachenunterricht ein großes Problem. Also, dass man einfach die Spontanität verliert manchmal und Angst hat, plötzlich auf Internet zu sein.
Nun gibt es im Schulunterricht ja leider kein extra Fach für die digitalen Medien. Aber welche Inhalte der digitalen Welt sind denn nun wirklich wichtig und sollten unbedingt in den Unterricht integriert werden? Dazu unterscheidet Frau König erstmal zwischen digitalen Lehrmethoden und digitalen Hilfsmitteln.
Ich würde vielleicht nochmal mit einer Definitionssache anfangen, weil wir Dinge hier oder über zwei verschiedene Sachen reden. Das eine sind ja digitale Lehrmethoden, die hier angesprochen werden, die vielleicht auch in der Lehrerausbildung sehr, sehr wichtig sind und sehr interessieren. Also der Einsatz von Whiteboard. Man kann aber auch Twitter, Facebook, Blogs eben als digitale Lehrmethode einsetzen. Und das zweite, worüber ich auch vorhin gesprochen habe, das sind digitale Methoden in der Auswertung von Quellen, die im Unterricht eben auch mehr und mehr eine Rolle spielen. Und also jetzt meinen Erfahrungen als Lehrende, als Dozierende an der Universitäten möchte ich nochmal auf etwas eingehen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass das ein wichtiger Teil der Ausbildung der Lehrer ist, weil Sie das halt nachher auch weitergeben müssen, nämlich die datenrechtlichen, personenrechtlichen Fragen im Umgang mit diesen Medien. Ich würde das gar nicht abtun, sondern das ist ein ganz zentraler Punkt. Wo finde ich überhaupt Quellen, die ich frei nutzen darf? Wie bringe ich meinen Schülern und Schülerinnen bei, was sie auf Facebook machen, wie sie mit diesem Medium eben kompetent umgehen, Medienkompetenz. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu vermitteln. Das ist, in der Schule wird das wahrscheinlich wenig gemacht, das wird aber auch an den Universitäten eben wenig gemacht. Wenn ich meine Studierenden anschaue, die haben davon auch ganz, ganz wenig Ahnung oder sind da sehr naiv, sagen wir mal, gehen an diese Sache relativ naiv dran. Jetzt Ihre Frage, also wo gibt es Schnittstellen? Ich kenne ein konkretes Beispiel, bei Twitter gibt es den Hashtag EduChat, weiß nicht, ob Sie den kennen und jemand den verfolgt. Das ist, glaube ich, immer dienstags so ein Hashtag, dem Sie folgen können auf Twitter und Fragen stellen und Antworten geben, wo also die universitäre Welt versucht, den Schulterschluss auch mit den Lehrenden an der Schule zu ziehen und einfach Fragen zu beantworten zu bestimmten Themen rund um sowohl digitale Lehrmethoden als auch eben digitale Methoden. Ansonsten denke ich, wird die Wissenschaft im Bereich der Digitalisierung, also der Bereitstellung von digitalisierten Medien, macht sie ja doch einiges, die Lehrenden auch mitnutzen können und muss sich also nicht auf, und auch an Methoden, muss sich also nicht auf kommerzielle Dienste nur verlassen, sondern kann eben auch Sachen nutzen, nachnutzen, Plattformen, Methoden, die bereitgestellt werden, die aus der Wissenschaft herkommen.
Zum Abschluss versuchen wir noch die entscheidende Frage zu klären, was denn nun das Wichtigste für die Zukunft im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht und in der Lehrerbildung ist. Frau König legt für sich einen Schwerpunkt in der Lehre auf die Medienkompetenz. Denn mit Medien aufzuwachsen heißt nicht automatisch, den Umgang mit digitalen Medien zu beherrschen.
Nur weil jemand eben jetzt geboren wird und umgeben ist von digitalen Medien, heißt das noch lange nicht, dass er sich damit wirklich auskennt. Nur weil das Auto in der Garage steht, habe ich noch nicht den Führerschein. Und es geht darum, dass wir diesen Führerschein an diese Schülerinnen und Schüler vermitteln. Und ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht, wir brauchen auch adaptive Programme auf allen Ausbildungsstufen, um die digitalen Methoden und Lehrmethoden zu vermitteln.
Der Herr Falk hat eben, glaube ich, schon bemerkt, dass wir an der Universität diese Programme zum Teil gar nicht haben. Deshalb wäre es ja eine Frage, die man sich stellen kann, geht man vielleicht in einer Zeit, in der man diese Expertise auch schafft, auch auf wissenschaftlicher Ebene, was Lernforschung angeht, vielleicht ein bisschen kleiner dran. Wir hatten hier die wissenschaftliche Seite, es gibt ganz viele Initiativen im Sinne des Citizen Science Gedanken, wo über digitale Medien und digitale Vernetzungen die Wissenschaft für Lehrer und Schulklassen zugänglich gemacht wird. Könnte es eine Option sein oder würden Sie eine andere Strategie vorschlagen? Und wo sehen Sie die Potenziale dieser Strategie, die Sie vorschlagen würden? Dass man vielleicht mal noch auf die positiven Aspekte kommen und dann Fragen aus dem Publikum mit einbeziehen kann.
Zum einen würde ich gerne nochmal den Begriff der Kompetenz aufgreifen. Wir haben das und unterstreichen, was Sie gesagt haben. Wir haben in verschiedenen Befragungen Schülerinnen, Schüler, Oberstufenschülerinnen und auch Studierende befragt. Die haben sich selbst zunächst mal für sehr medienkompetent gehalten und dann kam heraus, sie können vielleicht etwas schneller tippen als ich als 50-Jähriger, aber in der Breite die kognitive Durchdringung, verschiedene Facetten, Analyse, Faktencheck und ähnliches, da gibt es dann plötzlich anwendungsbezogene Defizite, wo man dann Studierende vor ein Anwendungsproblem stellt und dann sind die genauso hilflos wie wir, wenn wir das erste Mal mit der Thematik, also ein Handy können wir alle irgendwie bedienen, aber PowerPoint vielleicht auch noch und dann wird es sowieso ein bisschen spezieller und da gucken wir, dann müssen wir halt alle uns einarbeiten und durchdringen. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Generationenproblem ist. Mein Vater in Berlin hatte das dringende Bedürfnis, wundert sich, dass er von seinem Enkel keinen Brief kriegt. Dann hat ihm der Enkel ein Smartphone gekauft mit 80 und jetzt WhatsAppen sie halt. Und er hat sich selbst ein Profilbild erstellt und so weiter. Und ja, es ist fast selbstverständlich inzwischen. Also ich glaube, es ist kein Generationenproblem. Aber Sie haben nach einer Strategie gefragt. Ich glaube, es mangelt gar nicht unbedingt an Strategien. Es gibt viel theoretische Reflexion, die gab es auch schon vor 10 Jahren. Man hat sich über didaktische Konzepte Gedanken gemacht. Das war noch zu einer Zeit, als wir tatsächlich Methode und Medium getrennt voneinander betrachtet haben. Ich habe vorhin schon mal die Medienkonversion angesprochen. Im Grunde genommen greifen Methode und Medium heute stark verzahnt ineinander. Und wir müssen eigentlich für verschiedene
Anwendungsfelder verschiedene didaktische Modelle entwickeln. Also wir setzen einerseits Bilder ein, wir setzen ein auditives Medium ein, wir setzen vielleicht irgendwas Analytisches ein, wenn wir ein Handy, wenn wir eine Befragung, wenn wir ein Smartphone, Tablet oder sonst irgendwas einsetzen, wir setzen im Fremdsprachenunterricht die Geräte zur Kommunikation ein, machen irgendwelche Chats mit Australien, um Unterrichtsprojekte durchzuführen. Also die Breite ist einfach so enorm, dass es eigentlich gar nicht das einzigartige Konzept gibt, was man anwenden kann, sondern da sind schon die einzelnen individuellen Fachdidaktiken gefragt, das für ihr Fach jeweils Beste rauszuholen und da eben die Medien so optimal im Studium auch einzuführen, dass die angehenden Lehrer die auch maximal effektiv einsetzen können. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass inzwischen theoretisch intensiv nachgedacht wird und auch praktische Erkenntnisse einfließen in diese theoretische Reflexion. Ich erinnere nur daran, dass es seit einem knappen Jahr ein KMK-Papier gibt zur Bildung in der digitalen Welt, wo ganz klar festgelegt ist, 6 Kompetenzbereiche, da haben viele Kolleginnen und Kollegen mitgewirkt, Kompetenzbereiche, die man in der Schule sozusagen ansprechen und dann auch irgendwie kriegen soll, im Umgang mit digitalen Medien, da geht es los auch mit erstmal Fragen nach Daten, Informationsbeschaffung, Informationshandling mit entsprechenden Teilkompetenzen und so weiter, bis hin zu Etikette, bis hin zu Rechtsfragen, wie gehe ich als Schüler um, und problematisch finde ich in diesem Zusammenhang, und das wäre jetzt zunächst einmal also ein Hauptgedanke, den ich vielleicht aus der eigenen Beobachtung, und das wäre interessant, das mal analytisch zu recherchieren, ob das wirklich stimmt. Wir sind im Moment in einer Zeit, in der wir enorm viele Fakten in enorm schneller Zeit zusammentragen können. Und ich glaube, wenn man nicht aufpasst und da didaktisch sauber mit den Schülerinnen und Schülern, auch wir selber, arbeitet, dass es eben doch mehr ist als nur Fakten zusammentragen, dass es einen Lernprozess geben muss, dass eine kognitive Durchdringung stattfinden muss. Denn wenn das nicht passiert, geht eine ganz entscheidende Kompetenz verloren, nämlich die Kompetenz, Prozesse, Systeme analytisch zu hinterfragen. Wenn man nur gewohnt ist, Fakten zu sortieren und zu sammeln, dann hat man sie nicht im Hirn, dann hat sie nicht gelernt, und dann fehlt einem auch die Kompetenz, komplexe Sachverhalte zu durchdringen. Historische Kontexte, naturwissenschaftliche Kontexte, sprachliche Kontexte, und da müssen wir, glaube ich, sehr darauf achten, dass wir da auch wirklich das Wissen in die, ja, Schmidt-Wulfen, ein Kollege hat mal gesagt, es geht um das bewusste Passieren des Hirns. Und damit sind wir auch konfrontiert, wenn wir Medien welcher Art auch immer einsetzen, ob die digital sind oder Buchprintmedien. Ja.
So viel zur Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung in der Lehrerbildung. Die abschließenden zusammenfassenden Worte von Olivier Menz, Moderator der Veranstaltung, will ich euch allerdings nicht vorenthalten.
Dieses Ende wird uns nicht glücklich machen. Sie haben ja gesagt, man muss schauen, was es auf dem Markt gibt. Und ich glaube, dieser Markt ist gerade im Zeitalter der Digitalisierung so schnell, dass man ein Problem hat, überhaupt das Angebot zu sichten. Und das ist, glaube ich, etwas grundlegend Neues. Ich glaube nicht, dass es grundlegend neu ist, dass manche Schüler mehr wissen als ein Lehrer, sondern wir müssen alle lernen, am Puls der Zeit zu bleiben und die für uns individuelle Lösung und Lösungsstrategien rauszufinden, fachdisziplinär, allgemein und vor allem aber auch für die Person. Ich selbst kann nur detektieren, wo meine Schwächen sind, und ich glaube, da gehört auch vielleicht so eine Selbstdiagnose und Fehlertoleranz gegenüber sich selber dazu, um zu sehen, ich kann das nicht, das ist nicht schlimm, ich muss da noch arbeiten. Und wir werden, glaube ich, keine Patentrezepte kriegen in kurzer Zeit. Wie Sie sagten, man muss gucken, was auf dem Markt bleibt. Und sobald eine neue Software rauskommt, die besser ist, müsste man die einsetzen. Und dann braucht man wieder das Know-how, das zu tun. Und da würde ich die Studierenden ermutigen, den offenen Kontakt, so wie sie es heute an einigen Stellen gepflegt haben, mit den Dozenten zu suchen und eine Rückmeldung zu geben. Was ist ihr Bedarf? Was kommt gut an, und vielleicht aber auch Lehre mitzugestalten. Ja? Also das ist immer eine bidirektionale Geschichte, und Seminare sind was anderes als Vorlesungen, da können Sie selber, glaube ich, Anteil nehmen. Und wir werden heute Abend diese finale Lösung nicht finden, die wir vielleicht alle gerne hätten, weil wir dann weniger Eigeninitiative einbringen müssten und weniger Verantwortung zu tragen.
Der Abend selber war dann leider nur sehr spärlich besucht. Es gab sehr viele freie Plätze. Allerdings haben sich auch einige Studierende der PH Freiburg eingefunden.
Ja, also wir studieren auch beide Französisch und deswegen fanden wir es einfach interessant. Und unsere Dozenten haben es uns auch vorgeschlagen und ja, da dachten wir mal, schauen wir mal vorbei.
Und natürlich sind die Studierenden auch ein wichtiger Teil für die Diskussionsrunde gewesen, da die Lehrerbildung schließlich hier in Freiburg mit dem Studium an der Pädagogischen Hochschule beginnt. Aber selbst hier klaffen zum Teil noch einige Lücken in der Nutzung der grundlegendsten technischen Hilfsmittel. Dazu ein kurzer Einblick in die Diskussionsrunde.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Ina Löffler. Ich komme eigentlich von der PH Freiburg. Also ich bin Studentin hier, verbringe aber gerade mein Jahr in Mulhouse. Ich spreche jetzt mal aus studentischer Sicht. Also ich finde, hier an der PH haben wir einfach nie nochmal was über Word gelernt, über Excel gelernt, obwohl das Programme sind, die eben als Lehrer echt wichtig sind zu beherrschen. Und in Mulhouse ist mir das sehr positiv aufgefallen, weil wir haben einfach zwei Prüfungen zu absolvieren. Die eine geht über Computerfragen eigentlich generell. Auf der anderen Seite haben wir dann einen Kurs, wo wir einen Dozenten haben, der uns eben durch Word und Excel führt. Und ich finde das unheimlich hilfreich und finde, das müsste es auch an der PH Freiburg geben.
Ich bin ja Professor hier an der PH in Freiburg und möchte Ihnen energisch widersprechen. Ich halte es nicht für die Aufgabe einer Universität, basale Kulturtechniken oder Teile einer basalen Kulturtechnik, und das ist Word inzwischen oder Excel oder PowerPoint. Sie werden in der Schule mit dem Abitur, Sie erwerben die allgemeine Hochschulreife und sowas hat wirklich nichts mehr, also meines Erachtens nichts mehr an einer Universität zu tun, dass wir Ihnen beibringen, wie man Word bedient. Das muss irgendwann zwischen Klasse 2 und 12 passieren, aber nicht mehr hier. Was Sie hier lernen, ist dann fachspezifisch, unterrichtsspezifisch, didaktisch reflektiert, bestimmte Technologien, bestimmte Medien dann möglichst gewinnbringend einzusetzen. Aber die Grundlagen, die sollten Sie schon mitbringen.
Also ich als Moderator versuche zu moderieren und Sie kommen gleich dran. Ich möchte es nur sozusagen mit ein paar Fakten unterlegen, die jetzt weder Partei ergreifen. Wir haben im Rahmen einer Studie zu Lehrprojekten an 12 Universitäten auch mal gefragt, was Studierende denn schon können und was sie aus der Schule kennen. Eigentlich sollten sie laut Lehrplan zum Abitur diese Fähigkeiten mitbringen. Es gab sogar Fächer oder Länder, die da ein extra Fach dafür hatten. Bei anderen war das genauso, wie es jetzt auch wieder gemacht wird, dass es fächerübergreifend implementiert ist. Tatsächlich sollen diese Dinge da sein und die Daten zeigen aber, dass sie nicht da sind. Das ist einfach nur nochmal so, dass da so wahrscheinlich auch ein Gap ist zwischen den beiden Instanzen, wovon jeweils ausgegangen wird. Aber jetzt wären Sie am Mikrofon.
Ja, guten Abend. Ich komme von der Universität Freiburg. Habe da diesen Oktober angefangen, Lehramt zu studieren. Und da gibt es extra Bereiche, die nennen sich BOK oder MK-Bereich für berufsorientierte Kompetenzen oder persönliche Kompetenzen. Und da gibt es ja wohl auf jeden Fall Kurse, die nochmal einführen in Word und Präsentationstechniken mit PowerPoint. Es ist nicht Teil des Pflichtstudiums, aber im BOK-Bereich muss man einen bestimmten Teil abdecken. Und ich finde es sehr gut, dass wir da alle nochmal die Möglichkeit haben, wenn es vielleicht bis zum Abitur nicht passiert ist, uns jetzt dann nochmal weiterzubilden. Weil persönlich an meiner Schule hatte ich dazu gar nichts und stehe jetzt in der Uni ja echt schwierig da. Man muss Protokolle schreiben, man muss Referate halten vor den Mitstudenten und Statistiken auswerten oder so kompliziertere Sachen sogar. Und dann habe ich die Dozenten gefragt, ja, wenn ich das jetzt zeitlich irgendwie nicht hinbekomme, wie mache ich das, weil ich brauche es auf jeden Fall. Und jetzt haben sie einen extra Kurs sogar nochmal gesetzt, also nochmal neu nach jetzt 4 Wochen, also wo die Uni schon begonnen hat, geschaut, wo gibt es noch Schüler, also ich meine Studenten, die das weiterhin brauchen. Und ja, bieten es an, weil sie sagen, wir als angehende Lehrer müssen damit umgehen können, müssen das an unsere Schüler wieder weitervermitteln können. Es ist essentiell, dass wir das jetzt im ersten Semester schon lernen und sind da eben so eifrig, dass sie da jetzt nochmal extra Kurse gemacht haben. Dafür bin ich sehr dankbar an der Uni Freiburg.